SWR 2 aktuell.
Mit Florian Rudolf. Guten Tag. Schon wieder Schüsse. Binnen 24 Stunden wird in Ostjerusalem ein weiterer Anschlag verübt. Die Panzerentscheidung ist gefallen, aber wie steht es jetzt um die Stimmung in der Ampel? Und das 49-Euro-Ticket kommt, aber viele Details sind noch offen. Nicht einmal einen Tag nach dem Anschlag in Ostjerusalem, dem tödlichsten seit fast 15 Jahren, gab es am Morgen einen weiteren Angriff. Dabei soll ein Täter, ein 13-jähriger Palästinenser, mindestens zwei Menschen niedergeschossen haben. Gestern hat ein palästinensischer Schütze 7 Personen vor einer Synagoge erschossen, bevor Sicherheitskräfte ihn töteten. Dieser Angriff am Holocaust-Gedenktag hat weltweit Bestürzung ausgelöst. Die israelische Polizei hat inzwischen Dutzende Personen festgenommen. Unser Korrespondent Julio Segador mit der aktuellen Entwicklung.
Es ist der schlimmste Anschlag, den Israel in den vergangenen Jahren erlebt hat. 7 Tote, dazu einige zum Teil schwer verletzte Personen. Unter den Toten ist auch ein Ehepaar, das anderen Opfern zu Hilfe kommen wollte. Die Menschen in Israel sind nach der mörderischen Tat vor einer Synagoge, kurz nach Beginn des Schabbat am Internationalen Holocaust-Gedenktag, schockiert und bestürzt. Der Täter, ein 21-jähriger Palästinenser aus Ostjerusalem, hatte nach bisherigen Erkenntnissen keine Terrorvergangenheit, wenngleich er, so melden es israelische Medien, mit der extremistischen Hamas-Terrororganisation sympathisiert haben soll. Noch in der Nacht machte sich Ministerpräsident Netanyahu am Tatort in Neve Yaakov, einer Siedlung in Ostjerusalem, selbst ein Bild der Lage. Die Herzen der Menschen in Israel seien bei den Familien der Ermordeten, sagte er. Ich möchte zunächst die Polizei loben, die schnell und mutig gehandelt hat. Sie war innerhalb weniger Minuten zur Stelle. Leider können in einem solchen Fall wenige Minuten schon zu viele sein. Das Sicherheitskabinett wird Samstagabend, nach Ende des Schabbat-Tagen, wir werden dann entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Israels umstrittener Minister für nationale Sicherheit, Itamar Ben-Gvir, hatte noch am Anschlagsort eine harte Reaktion angekündigt. Sein Auftritt in Jerusalem wurde begleitet von unterschiedlichen Reaktionen der Menschen dort. Einige riefen Tod den Linken und Tod den Arabern. Andere wiederum gaben Ben-Gvir, der zuletzt immer wieder mit Aktionen provoziert hatte, eine Mitverantwortung an der Tat. Auch deshalb rief Premier Netanyahu die Menschen auf, Ruhe zu bewahren. Ich möchte betonen, dass wir entschlossen und ruhig handeln müssen. Ich fordere die Menschen auf, das Gesetz nicht selbst in die Hand zu nehmen. Dazu haben wir die Armee, die Polizei und die Sicherheitskräfte. Und sie werden weiterhin gemäß den Anweisungen des Kabinetts handeln. Noch in der Nacht telefonierte Netanyahu mit US-Präsident Joe Biden. Dieser sicherte ihm alle geeigneten Mittel zur Unterstützung zu. Ein Sprecher des US State Department bestätigte, dass US-Außenminister Antony Blinken seine Nahostreise trotz des Anschlags wie geplant durchführen werde. Blinken wird am Montag mit der israelischen Regierung sprechen. Am Dienstag ist ein Treffen mit dem palästinensischen Präsidenten Mahmoud Abbas geplant.
Droht im Nahen Osten eine neue Welle der Gewalt? Der Kommentar von Jan-Christoph Kitzler.
Der Anschlag von Jerusalem ist ein weiterer Beleg dafür, dass die Zeichen im Nahen Osten auf Eskalation stehen. Die Terrororganisation Hamas hat ihn als Rache für das bezeichnet, was am Donnerstag im Westjordanland passiert ist. In Jenin starben bei einem israelischen Militäreinsatz 9 Palästinenser, darunter militante Kämpfer, aber auch eine ältere Frau. Danach passierte das, was so oft passiert. In der Nacht flogen Raketen aus dem Gazastreifen, der von der Hamas kontrolliert wird, auf Israel, die von der Raketenabwehr abgefangen wurden. Und als Reaktion flog die israelische Armee Luftangriffe auf den Gazastreifen. Und nun die Toten von Jerusalem, ausgerechnet an einer Synagoge, ausgerechnet am Holocaust-Gedenktag. Der Anschlag von Jerusalem könnte ein Zeichen dafür sein, dass der Nahostkonflikt von einem politischen zu einem religiösen Konflikt wird, auch weil an eine politische Lösung derzeit nicht zu denken ist. Denn die palästinensische Führung ist schwach wie nie und gespalten, große Teile des Westjordanlandes sind ihrer Kontrolle entzogen, weil Israel seine Kontrolle auf das besetzte Gebiet immer weiter ausdehnt und weil vielerorts radikale Kräfte wie der islamische Dschihad inzwischen den Ton angeben. Die palästinensische Autonomiebehörde verwaltet einen Zustand, der mit Autonomie praktisch nichts mehr zu tun hat. Sie hält sich nur am Leben, weil viel Geld aus dem Ausland kommt, das eigentlich einmal dafür gedacht war, einen palästinensischen Staat aufzubauen. Von dem ist man zurzeit weiter entfernt denn je. Und in Jerusalem führt Benjamin Netanyahu eine israelische Regierung, in der rechtsextreme und ultrareligiöse Pyromanen nicht nur für schrille Töne sorgen, sie wollen auch Fakten schaffen, den israelischen Staat grundlegend umkrempeln und die Besatzung palästinensischer Gebiete immer weiter vorantreiben, auch vor allem aus radikal jüdischen Motiven. Das Problem, bei diesem tödlichen Spiel sitzen zurzeit zu viele Spieler am Tisch, die von der Eskalation leben. Auf palästinensischer Seite herrscht ein Machtkampf um die Frage, wer den Widerstand gegen die Besatzungsmacht anführt. Das Mittel der Wahl in diesem Kampf ist Terror. Und in der israelischen Regierung sitzen Minister, die nun ihre Stunde gekommen sehen, das Westjordanland de facto zu annektieren. Ihr Mittel der Wahl? Freie Fahrt für alles, was jüdisch ist. Die Eskalation nützt beiden. Da wundert es, dass die deutsche Außenpolitik immer noch von einer Zwei-Staaten-Lösung als Ziel spricht, denn wie sie die erreichen will, ist unklar. Und auch den USA fällt zurzeit nichts anderes ein, als die alten, überkommenen Konzepte zu betonen, während sich die furchtbare Lage in der Region immer weiter verschärft. Jetzt kommt US-Außenminister Blinken. Er wird am Montag und Dienstag die israelische und die palästinensische Seite treffen. Ob sich danach etwas am jetzigen Zustand ändert? Eher unwahrscheinlich. Das wahrscheinliche Szenario ist der nächste Krieg im Nahen Osten. Dafür werden die Brandstifter schon sorgen.
Jan-Christoph Kitzler kommentierte. Längst diskutieren die Unterstützerländer der Ukraine ja schon wieder, ob auch Kampfjets zur Verfügung gestellt werden sollen. Ob die, wie von Kiew gewünscht, geliefert werden oder ob damit endgültig eine rote Linie überschritten wird. Dabei ist gerade erst eingetütet worden, dass Deutschland und andere Partner Kampfpanzer vom Typ Leopard und andere zur Verfügung stellen. Bundeskanzler Scholz hat sich seine Zustimmung nicht leicht gemacht. Er stand unter massivem Druck, auch innerhalb seines Ampelbündnisses. Vor allem Marie-Agnes Strack-Zimmermann machte ihm die Hölle heiß. Und das ist nicht spurlos an den Koalitionspartnern vorbeigegangen, wie Birte Sönigsen aus dem ARD-Hauptstadtstudio berichtet.
Ein Raunen geht durch den Bundestag, als Marie-Agnes Strack-Zimmermann am Mittwoch in der Regierungsbefragung ans Mikrofon tritt und dem Kanzler eine Frage stellen will.
Herr Bundeskanzler, das war eine wirklich gute Nachricht, die heute auch bestätigt wurde von Ihnen.
Versöhnliche Töne gab es von der FDP-Politikerin, die den Verteidigungsausschuss leitet, zuletzt eher selten. Der Kanzler schaut Strack-Zimmermann im Bundestag in die Augen und verzieht keine Miene. Kurz zuvor hatte er angekündigt, dass Deutschland Leopardpanzer an die Ukraine liefern wird. Das fordert Strack-Zimmermann seit Monaten, lautstark. Nicht als Einzige, auch Toni Hofreiter von den Grünen versuchte, den Kanzler unter Druck zu setzen. Strack-Zimmermann aber verschärfte den Ton nochmal deutlich. Sie warf dem Kanzler vor einer Woche unter anderem eine miserable Kommunikation vor.
Diesen Knall ist im Kanzleramt noch nicht angekommen. Und ich finde es unangenehm, ich finde es auch wirklich zutiefst betrüblich, um es mal harmlos auszudrücken.
Harmlos finden die Bundestagsabgeordneten der Grünen und der SPD die Äußerungen nicht. Hinter den Kulissen ist der Unmut groß. Es ist die Rede von schlechtem Stil. Die Querschüsse hätten mehr geschadet und sogar die Abstimmung mit internationalen Partnern gefährdet. Die SPD wehrt sich auch öffentlich gegen die Attacken auf den Kanzler und ihren Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich. Der ist sonst eher zurückhaltend, diesmal aber nicht.
Es war an der Zeit, die Dauerrufer, die auch diese Gespräche begleitet haben und die diese Gespräche auch erschwert haben, zu ermahnen.
Rolf Mützenich versucht dem Kanzler den Rücken freizuhalten. Olaf Scholz selbst gibt sich im ZDF-Interview unbeeindruckt von all dem.
Dass Sie in Ihre Sendung hier ständig jemanden kriegt, der mit ernster Miene sagt, jetzt sofort und dies noch und das noch und ich verstehe das nicht. Da können Sie jeden Tag 300 von aufbieten. Aber die Bürgerinnen und Bürger wollen, dass jemand regiert, der davon sich nicht beeindrucken lässt.
Keine Kritik von Scholz an FDP-Chef Christian Lindner, der seine Verteidigungspolitikerin hat laufen, fordern, drängen lassen. Die Rolle des Lindner-Kritikers übernimmt SPD-Chef Lars Klingbeil.
Ich weiß, was ich als Parteivorsitzender machen würde, wenn aus meiner Partei andauernd solche Querschüsse kommen. Da würde ich mit den entsprechenden Leuten mal reden. Es wirft ja auch kein gutes Licht auf die eigene Parteiführung, wenn da andauernd welche so unterwegs sind.
Die Entscheidung über die Panzerlieferung ist zwar gefallen, es bleiben aber verstimmte Amtszeiten. Ampelfraktion zurück. Für den FDP-Fraktionsvorsitzenden Christian Dürr ist das kein dauerhaftes Problem.
Emotionen kommen manchmal hoch, das ist klar. Und dann setzt man sich wieder zusammen und trifft Entscheidungen. Das hat ja diese neue Bundesregierung mehrfach bewiesen, auch in schwierigen Zeiten Entscheidungen auch schnell zu treffen.
Während es also zwischen den Fraktionen knirscht, scheint das innerhalb der Bundesregierung kein großes Problem zu sein. Vizekanzler Robert Habeck spricht von enger Abstimmung.
Alle wussten immer voneinander, wo sie stehen. Quasi Tages- oder Stunden aktuell. Das ist ein Beispiel dafür, wie eine Regierung in einem geschützten Vertrauensraum miteinander reden kann.
Mitreden ja, aber Olaf Scholz hat in dieser Woche auch noch mal deutlich gemacht, dass die Entscheidungen über Waffenlieferungen am Ende im Kanzleramt getroffen werden.
Und noch eine Entscheidung ist gefallen. Seit gestern wissen wir verbindlich, dass das 49-Euro-Ticket kommt. Monatelang haben ja Bund und Länder gestritten. Gestern haben sie dann den Durchbruch erzielt, zumindest in grundlegenden Fragen. Zum 1. Mai soll das Ticket für Busse und Bahnen im Regionalverkehr gelten. Anfang April soll der Vorverkauf beginnen. Allerdings kann das Vorhaben immer noch scheitern. Und das liegt nicht nur an der noch ausstehenden Zustimmung der EU-Kommission. Auch andere Details sind noch ungeklärt, wie Lothar Lenz berichtet.
Bundesverkehrsminister Volker Wissing, FDP, hatte sich für ein rein digitales Ticket stark gemacht. Sein nordrhein-westfälischer Ressortkollege Oliver Krischer von den Grünen wies aber darauf hin, dass etliche Verkehrsverbünde noch nicht die Geräte besäßen, um digitale Tickets auch zu kontrollieren. Krischer ist zurzeit Vorsitzender der Verkehrsministerkonferenz der Länder. Der bayerische Verkehrsminister Christian Bernreiter, CSU, forderte, das verbilligte Ticket müsse auch für Senioren oder für Schüler ohne Smartphone nutzbar sein. Nach der Einigung zwischen Bund und Ländern soll das 49-Euro-Ticket ab Mai auch als Jobticket angeboten werden. Arbeitgeber, die ihren Beschäftigten einen Abschlag auf den Preis gewähren, erhalten einen weiteren Nachlass vom Bund, sodass das Ticket für Berufstätige nur etwa 35 Euro pro Monat kosten dürfte. Zustimmen muss der bundesweiten Einführung des Pauschaltickets für den Nahverkehr noch die Europäische Kommission. Aus ihrer Sicht ist der staatliche Zuschuss für Busse und Bahnen eine Beihilfe. Das ursprüngliche 9-Euro-Ticket, das im letzten Sommer 3 Monate lang angeboten wurde, hatten mehr als 50 Millionen Fahrgäste in Deutschland gekauft.